Ja, mein Name ist Jürgen Nielsen-Sikora. Ich bin Professor an der Fakultät 2 an der Uni Siegen und habe eine Professur für Bildungsphilosophie.
Ihr Buch, Jim Knopf, Gonzo und andere Aufreger, ist nicht Ihr eigenes komplettes Buch, sondern Sie haben das mit Kollegen zusammen gestaltet und jeder hat quasi seine eigene Forschung mit einbegebracht. Kann man grob sagen, worum es denn geht, auch wenn es so viele unterschiedliche Forscher sind quasi, die daran gearbeitet haben?
Ja, also vielleicht was zum Formalen. Das sind 4 Beiträge, 3 Dortmunder Kollegen, also 2 Kollegen, eine Kollegin und ich. Jeder Beitrag etwa 40 Seiten. Und der Anlass war damals die Debatte, als eine Kindergärtnerin das Buch Jim Knopf aus dem Kindergarten verbannt hatte und gesagt hat, das ist rassistisch, das können wir nicht mehr lesen. Und wir uns als Pädagogen gefragt haben, ist das wirklich so? Kann man das so einfach sagen? Und festgestellt haben, es gibt ganz, ganz viele Bereiche in der Öffentlichkeit, auch die medial transportiert werden, wo Dinge beurteilt werden und wenn man etwas genauer hinschaut, ein bisschen mehr recherchiert, stellt man fest, es ist vielleicht doch nicht ganz so einfach, wie wir uns das immer machen.
Ich wollte gerade sagen, man neigt ja zu einer ersten Bauchreaktion, wenn man das hört. Jim Knopf soll verboten werden, ich kenne die Geschichten aus der Kindheit, ich kenne die Cartoons, ich kenne die Bücher, wie auch immer. Wird Ihnen ja ähnlich irgendwie gehen. Was haben Sie denn zuerst gedacht, als Sie das gehört haben? Sie sagt, voller Empörung, das geht aber so nicht, so einfach kann man das nicht sagen oder wie war das?
Ja, so ein Bauchgefühl hat man natürlich immer und ich bin auch mit den Jim Knopf Büchern groß geworden und habe das immer sehr geliebt und es ist ja auch völlig in Ordnung, dass man so ein Bauchgefühl hat und so eine Einschätzung meint, ja, das ist vielleicht heute problematisch und wir sind alle ein wenig sensibler in bestimmten Dingen, das ist ja auch gut. Empört war ich nicht, weil mich interessiert eher, was sind die Beweggründe? Was steckt dahinter? Ist das wirklich so? Kann man das so sagen? Gibt es da vielleicht nicht auch andere Sichtweisen? Das ist das, was uns interessiert.
Versuchen wir vielleicht mal drauf einzugehen. Kann man das denn so sagen? Kann man das einfach verbieten? Bringt das was? Ist das der richtige Weg, um eben dem Rassismus, der offensichtlich durch bestimmte Äußerungen, durch die stereotypische Darstellung schon irgendwo in dem Werk gegeben ist, wird man dem damit gerecht? Oder wie sollte man damit umgehen?
Also Verbote halte ich grundsätzlich für problematisch, wenn sie eben vorher nicht ausführlich diskutiert worden sind und wenn man nicht entsprechend recherchiert hat. Jetzt, wenn wir das aus wissenschaftlicher Sicht betrachten, heißt es eben, wir müssen genauer hingucken. Ist das die einzige Interpretation, dass das Buch rassistisch ist? Und da findet man viele Studienquellen, Auffassungen, die da ganz anderer Meinung sind. Meines Erachtens auch zu Recht. Also man kann zum Beispiel Formalzahn, diesen bösen Drachen, der in dem Buch auch vorkommt, durchaus als Nazi-Pädagogin interpretieren. Und die Kinder werden ja befreit von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer. Das ist eigentlich eher ein positives Zeichen, also dass man was dagegen tun kann, dass man sich wehren kann, dass man Widerstand leisten kann. Auch die Wilde 13 zum Beispiel, das sind so Anklänge an die englische Kolonialgeschichte. Auch die werden ja besiegt und das ist auch ein positives Zeichen. Also so einfach ist es dann eben nicht.
Das kann ich gut nachvollziehen, so wie Sie das jetzt argumentiert haben auch in Ihrem Kapitel. Erziehung der Blicke über Kunst in hypermoralischer Zeit. Ich hatte erstmal Fragezeichen, als ich das gelesen habe, weil die Erziehung der Blicke, keine Ahnung, was das bedeuten soll, und hypermoralische Zeit konnte ich mir so ein bisschen ableiten. Können Sie das vielleicht ein bisschen aufdröseln? Was heißt das und was ist eigentlich eine hypermoralische Zeit quasi?
Vielleicht fange ich mal mit der ersten Frage an. Erziehung der Blicke heißt für mich, dass ich sozusagen gesagt bekomme von bestimmten Institutionen, Personen, Meinungsführern, wie ich mir bestimmte Bilder, Filme, Theaterstücke und so weiter anschauen soll. Also wie mein Blick gewissermaßen auf die Dinge statthaben soll. Und auch das sehe ich kritisch. Und dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen. Hypermoralisch ist für mich eine Zeit, die mit so einem Absolutheitsanspruch der Moral auftritt. Das heißt also, ich habe, um das ein bisschen umgangssprachlich zu sagen, ich habe die Wahrheit mit Löffeln gefressen und tue anderen jetzt kund, was denn richtig und was falsch ist, ohne das eben im Vorfeld zu diskutieren, ohne auch ausgiebig zu recherchieren, was ich ganz wichtig halte. Und in der Kunst ist es in den letzten Jahren oftmals so gewesen, dass Bilder abgehängt worden sind aus Museen, aus Galerien, weil sie bestimmte Dinge dargestellt haben, die sexistisch, rassistisch, vermeintlich sexistisch, rassistisch und so weiter waren. Und ich es für problematisch halte, die Sachen abzuhängen und anschließend zu diskutieren. Also wieso diskutieren wir nicht im Vorfeld, ob wir es überhaupt abhängen oder nicht? Das ist das eine. Und das zweite, die zweite Debatte, die damit zu tun hat, ist, dass gesagt worden ist, dass bestimmte Künstlerinnen, also nehmen wir an weiße, europäische, amerikanische Künstler, dürfen die überhaupt schwarze Menschen, dürfen die vielleicht auch den Tod, wie in einem bestimmten Fall, dürfen die den Tod eines schwarzen Menschen als Bild darstellen? Macht man sich da nicht andere Kulturen zu eigen? Missbraucht man sie nicht ein zweites Mal und so weiter? Und das hat mich interessiert. Diese Debatten, die auch immer stärker in den Kulturbereich eingreifen, also ins Theater, in die Literatur, in die moderne Malerei und so weiter.
Kann ich ableiten aus dem, was ich bis jetzt auch gelesen habe oder gesehen habe von Ihnen aus den Interviews, dass Sie grundsätzlich sagen, so eine einseitige oder einspurige Debatte ist gar nicht so ein gutes Ding sozusagen, also so wie das quasi geführt wird, sondern man sollte nach links und rechts gucken. Das ist das, was worum es quasi geht, oder?
Genau, wenn wir die, um mit Karl Popper zu sprechen, wenn wir die offene Gesellschaft gegen ihre Feinde verteidigen möchten, und das möchte ich auf jeden Fall, also gegen extreme Positionen von links als auch von rechts, von wo die Debatten oder die Verbote meist kommen, dann finde ich es wichtig, machen wir die Diskursivität wieder stark, machen wir das Debattieren wieder stark, machen wir eine Streitkultur wieder stark. Und dazu gehört aber eben auch zu schauen, was steckt dahinter, was sind die Kontexte, in denen das Ganze statt hat, welche Informationen brauche ich noch, um mir ein Urteil bilden zu können. So eine Meinung aus dem Bauch heraus ist immer schön, die habe ich auch, aber das genügt halt nicht. Um sich ein Urteil bilden zu können, müssen wir viel mehr Zeit und Arbeit investieren.
Um dann herauszufinden, was Sie eingangs schon mal gesagt hatten zu Jim Knopf, zu der Wilden 13, zu Frau Malzahn, um vielleicht die einzelnen Positionen auch besser einordnen zu können. Warum findet das jetzt jemand verbietenswert oder warum sieht er vielleicht gar nicht, dass da auch eine positive Nachricht drinsteckt, ne?
Absolut. Gerade was dieses Buch betrifft, also braucht es auch so etwas wie historische Bildung. Ja, wenn ich bestimmte historische Kontexte nicht verstehe und sie gar nicht deuten kann, dann fehlen mir grundlegende Informationen, um mir ein Urteil bilden zu können. Aber auch gegenwärtige Kontexte. Ja, das sind so viele Zusammenhänge. Wir leben in einer so unübersichtlich gewordenen Welt. Und wir werden wahrscheinlich nie zu einem endgültigen Urteil kommen können. Aber dass ich mir möglichst viele Informationen aufbereite, sammle und mir erst dann ein Urteil bilde und dann sage, okay, aus den und den Gründen möchte ich, dass dieses Buch nicht mehr greifbar ist oder dieses Bild abgehängt wird und so weiter. Wenn man das nachvollziehen kann, dann ist es ja auch in Ordnung, dass wir diese Sensibilitäten ausgebildet haben, aber nicht aus diesem Bauchgefühl heraus.
Verstehe. Und was man auch sagen muss, wenn etwas verschwindet, kann es ja nicht mehr diskutiert und betrachtet werden, richtig?
Absolut. Also ich bin für eine Debatte vor dem Verbot und vor dem Abhängen von Bildern oder der Zensur oder was auch immer. Wir sollten erst debattieren, wir sollten uns die Informationen besorgen, wir sollten auch wieder lernen zu streiten, ohne dass wir beleidigt sind oder empört sind. Kritik muss man aushalten können. Ich bin auch nicht immer der Meinung aller anderen, aber ich denke durchaus, sie haben ihr Recht, auch eine andere Meinung zu haben. Und diese Streitkultur wieder zu erlernen und wieder zu beleben, das möchte dieses, oder dafür ist dieses Buch auch ein Plädoyer.
Wenn wir jetzt noch einmal zurück zu der Praxis kommen, was wünschen Sie sich denn jetzt, wenn wir uns, wir haben jetzt als Beispiel Jim Knopf genommen, es gibt natürlich noch viele verschiedene andere Werke, wo man das nehmen kann, aber der Einfachheit halber, bleiben wir vielleicht bei Jim Knopf. Was wünschen Sie sich denn jetzt, nachdem Sie sich mit diesem Thema, mit dieser ganzen Thematik auseinandergesetzt haben, konkret für die Praxis? Soll oder darf im Kindergarten Jim Knopf noch gelesen werden? Wenn ja, wie kann man das kurz und knackig irgendwie sagen? Oder wie sieht da Ihre Vorstellung aus?
Also kurz und knackig würde ich sagen, Jim Knopf auf jeden Fall. Also ich finde das nach wie vor ein ganz, ganz hervorragendes, eines der besten Kinderbücher überhaupt. Und für die grundsätzliche Praxis würde ich sagen, überlegt mal, ob eure Meinung wirklich so einer absoluten Wahrheit entspricht oder ob es nicht vielleicht andere Blickweisen auch auf bestimmte Dinge geben kann. Und denkt im Vorfeld mal drüber nach, ist das tatsächlich so? Oder hat vielleicht jemand anders ein Argument, wo ich sagen könnte, okay, das ist vielleicht besser als meins, das habe ich so noch gar nicht betrachtet. Das würde ich mir wünschen und dass das auch so ein wenig in den pädagogischen Alltag mit einfließt. Also, dass wir nicht immer gleich sagen, so und so ist das und so hat das zu sein, sondern wie siehst du das denn? Was hast du denn für eine Sichtweise und für eine Perspektive auf das Thema? Und da wieder ein Gespräch führen über bestimmte Inhalte, das wäre wünschenswert.
Vor allen Dingen ja auch mit den Kindern. Also ich glaube, dass es ja eben nicht nur ein Vorlesen ist, sondern ich weiß das aus meiner Kindheit, dass es auch ein Mitlesen war für mich, weil ich auch Fragen zu bestimmten Sachen hatte oder mir ja auch bestimmte Dinge mehr hängen geblieben sind als andere.
Absolut. Und Kinder versetzen sich auch wunderbar immer in die Lage der Protagonisten dieser Bücher und die fiebern mit den Figuren mit, die erleben diese Geschichte nochmal wirklich viel, viel körperlicher, als wir das tun. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger auch Entwicklungsprozess, der damit angestoßen wird. Und insofern gibt es natürlich immer wieder Stellen, auch in Kinderbüchern, die man vielleicht diskutieren kann, die man diskutieren sollte, weil sie heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind. Aber ich halte Zensur, Verbote, irgendwas wegsperren grundsätzlich eher für den falschen Weg.
Bei Jim Knopf, wenn ich das meinem Kind jetzt vorlesen würde, ich weiß nicht, ob ich diese Worte verwenden würde, ob ich das irgendwie anders umschreiben würde. Das wäre vielleicht ja auch ein Weg, also dass man bestimmte Sachen verändert, oder? Bevor man sie ganz wegpackt.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ich habe das ganze Buch natürlich nicht im Kopf, ob das bei Jim Knopf tatsächlich der Fall ist, aber bei Pippi Langstrumpf gibt es ja dieses berühmte Wort, das jetzt, glaube ich, zum Sonnenkönig geworden ist. Es ist immer natürlich ein bisschen problematisch, inwiefern man Quellen umschreiben kann, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber man kann, wenn man alte Ausgaben liest, ja entweder vielleicht das Wort dann selbst ersetzen, das wird den Kindern auch weitestgehend egal sein in diesem Moment, oder man diskutiert eben oder erklärt den Kindern, dass man zu anderen Zeiten Wörter benutzt hat, die man heute nicht mehr benutzt, weil sie eben rassistisch, diskriminierend, sexistisch und so weiter sind. Ich glaube, auch dafür haben Kinder durchaus offene Ohren.